Der Brustring Talk. Der VfB-Podcast, alles um unseren VfB.
Spiele, Personen und Geschichten.
Willkommen zur 13. Ausgabe des Brustring Talks. Mein Name ist Martin, bei Twitter unter 242 zu finden.
Mein Name ist Jasmin, bei Twitter zu finden, @jassi2106.
Ich bin Benjamin, bei Twitter unter tragisches Dreieck. Wo ist auch heute natürlich ein Gast? Das darf heute ich mal machen. Das ist der Markus, vielleicht kennen viele ihn, vielleicht auch nicht. Deswegen darf er sich gleich mal vorstellen. Ich sage schon mal so viel. Bei Twitter ist er zu finden unter @das_mietmaul. Das erklärt uns vielleicht gleich noch, woher das kommt. Ja, hallo Markus erstmal.
Hallo zusammen in die Runde. Schönen guten Abend. Ich freue mich natürlich sehr, heute zu Gast zu sein. Ich bin ein sehr treuer Hörer des Brustring Talks. Und auch wenn jetzt der Anlass mit dem gestrigen Spiel nicht ganz so schön ist, freue ich mich natürlich trotzdem sehr, heute Abend mit euch zu quatschen. Ganz kurz zu meiner Person. VfB-Fan bin ich ja schon eine ganze Weile. Man fragt sich ja schon immer so ein bisschen, wie schafft man es eigentlich, VfB-Fan zu bleiben, ohne komplett den Verstand zu verlieren. Bei mir ist es schon eine ganze Weile so. Ich bin 1984 VfB-Fan geworden. Das ist wirklich ganz, ganz kleiner Steppke. Am Radio, als Hermann Rocher in Bremen das Entscheidende geschossen hat und der VfB 1984 dann Meister wurde. Also das waren so meine ersten Erlebnisse und meine erste Begeisterung für den VfB. Und seither bin ich als Fan, Mitglied dem Verein treu und natürlich auch als Dauerkarteninhaber. Und insofern ist das eine schwierige, sage ich mal, Liaison, die mich jetzt irgendwie schon seit 30 Jahren da begleitet.
Ja, also erstmal, solche Gäste haben wir gern. Erstmal mit Lobhudelei starten. Also wir hätten Markus auch eingeladen, wenn er nicht gleich sich als begeisterter Fan geoutet hätte. Aber es ist natürlich verständlich. schön, dass du da bist. Vielleicht sagst du noch ein bisschen, wo man dich im Netz findet, wie du dich im Internet bewegst, wie du vielleicht auch so zu Podcasts stehst. Also dein Twitter-Handle habe ich schon erwähnt, aber vielleicht sagst du noch irgendwie, wie du bei Facebook unterwegs bist oder ob oder wie oder ob gar nicht.
Eigentlich bin ich ansonsten im Internet relativ wenig unterwegs. Es gibt, sag mal, verschiedene Foren, in denen ich regelmäßig mitlese, aber eigentlich wenig tue. Und ansonsten, wie gesagt, auf Twitter unter das_mietmaul zu finden. Und da gibt es ja, ich wurde schon mehrfach gefragt, was es denn damit auf sich hat. Es hat, glaube ich, und das kann man schon nachvollziehen, auch so einen gewissen beruflichen Hintergrund, dass das, was ich tue, sehr häufig angegriffen wird und man da auch in der Kritik steht, einfach nur ein Mietmaul für andere zu sein. Und insofern ist das einfach nur so eine kleine Wortspielerei, um sich selber auch nicht ganz so ernst zu nehmen. Wie gesagt, ansonsten, ich habe keinen Blog und auch ansonsten keine eigene Webseite. Also deswegen findet ihr mich am einfachsten auf Twitter.
Okay. Und genau, du hattest ja jetzt schon gesagt, Mietmaul. Also das heißt, du bist rechtlich nicht ganz unbewandert und insofern warst du auch die Wahl als Gast für uns dieses Mal ganz sinnvoll, weil die Themen, über die wir heute sprechen werden, ist einerseits natürlich nochmal die Mitgliederversammlung, die letzte Woche stattgefunden hat, wo neuer Präsident gewählt worden ist und ein paar andere Sachen. Und dann reden wir ganz kurz über die unglückliche, knappe Niederlage. Ja. Die sich im Osten Deutschlands gestern begeben hat und vielleicht einen ganz kurzen Ausblick eben auf das nächste Spiel gegen 1860. Das wären so die Themen. Wir fangen mit der schwersten Sache an, glaube ich, für uns alle. Wir werfen einen Blick zurück auf wieder mal extrem schlimme 90 Minuten unseres Herzensvereins. Ich würde ganz frech heute, weil ich relativ wenig was heißt zu sagen kann, ich kann natürlich was dazu sagen, aber ich würde jetzt ungern erstmal ausfallen werden, deswegen überlasse ich erstmal den Vortritt unserem Gast, dem Markus. Was magst du zu dem Spiel gestern sagen?
Ja, ich hatte es gestern irgendwann im Laufe des Nachmittags ja kurz getwittert, dass ich mal zumindest bis heute Abend brauche, um mich wieder einigermaßen zu beruhigen, bevor ich dazu irgendetwas sagen kann. Es ist wirklich absolut erschreckend gewesen und es war nicht nur die Höhe der Niederlage, also das muss man sich ja erstmal nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dass man in der zweiten Liga bei einem Aufsteiger mit 0-5 komplett unter die Räder kommt, ist echt ein absolut neuer Tiefpunkt. Da muss man auch gar nicht groß drum herum reden, denke ich. Die Art und Weise, wie diese Niederlage zustande gekommen ist und was die Gründe dafür waren, darüber können wir natürlich im Detail reden. Aber ich glaube, wichtig ist schon, dass man noch einfach nochmal klar festhält, so etwas, also so ein Desaster echt in der zweiten Liga erleben zu müssen, ist schon echt dramatisch. Und es war jetzt vielleicht auch weniger diese 6 Minuten, in denen man die 3 Gegentore bekommen hat in der ersten Halbzeit. Sowas passiert auch, ich sag mal, großen Mannschaften. Das ist teilweise, denke ich, auch aus einer Übermotivation heraus geschuldet gewesen, wenn man sich das 0-2 anschaut, wo Mitch Langerak das Spiel einfach schnell machen will und nicht den sicheren Ball spielt auf einen der beiden Außenverteidiger, sondern in die Mitte zu Zimmermann, der den Ball dann vertändelt und man direkt eben das 0-2 bekommt. Das sind Dinge, das kann passieren. Was meines Erachtens nicht passieren kann und passieren darf, ist diese zweite Halbzeit. Und das war wirklich erschreckend. Und insofern bin ich jetzt heute Abend wieder in der Lage, das einigermaßen objektiv zu verarbeiten und darüber zu diskutieren. Gestern war ich ganz ehrlich stinksauer und insbesondere eben einfach auf die Leistung und die Art und Weise, wie sich die Mannschaft in der zweiten Halbzeit präsentiert hat beziehungsweise hat abschießen lassen.
Also was ich halt so von meinem Teil eben, man hat es auch gesagt, ich fand ja, also bis zu den 3 Gegentoren in der ersten Halbzeit war das jetzt ja nicht grundsätzlich schlecht. Da war es, also das war jetzt nicht irgendwie herausragend, aber es war jetzt nicht so, dass du gedacht hast, Riesenkatastrophe. Aber das in der zweiten Halbzeit einfach auch, also weder in der Körperhaltung, in der Ausstrahlung irgendwie so dieses, hey, wir versuchen da noch irgendwas. Ich meine, es gab schon andere Mannschaften, die in 3-0 nach einer Halbzeit mal irgendwie noch aufgeholt haben, zumindest versucht haben, einmal das erste Tor zu schießen, um dann zu sagen, gut, vielleicht kriegen wir das zweite und dann läuft es irgendwie, der Gegner wird verunsichert und wenn es super toll läuft, nehmen wir da noch einen Punkt mit. Aber da war ja überhaupt nichts, aber auch gar nichts zu spüren und es, diese Mannschaft ist seit Jahren einfach dieses ein Riesenrätsel. Also nach guten Spielen hast du wieder den kompletten Einbruch. Wir werden, glaube ich, nachher nochmal wieder, ich glaube, haben wir über das Thema haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, das Thema Charakter und Einstellung in der Mannschaft, wo du dich fragst, wie kann sowas passieren? Und du hast es auch gerade schon gesagt, wir reden ja davon, dass wir gegen einen Aufsteiger aus der 3. Liga 5-0 verloren haben. Und das ist einfach, ja, ich habe es echt gestern versucht, schön zu hoffen, es ging nicht. Nee, also es hat einfach nicht hingekommen. Also es war mengentechnisch einfach nicht möglich. Und jetzt vielleicht noch Jasmin bzw. Ben, auch eure Gruben oder Einschätzungen zu dem Kick.
Ich lasse der Dame den Vortritt.
Danke. Einfach doch irgendwie unfassbar, weil das letzte im Gedächtnis war eben noch das Spiel gegen Fürth und dass man das nicht 1-1 wieder so erwarten kann, war, denke ich, jedem klar. Aber dann doch irgendwie schockiert, weil man eben so Verhalten der Mannschaft immer schon gekannt hat. Also ich hoffe jetzt, dass es ein Ausrutscher war oder guter Hinweis, dass es noch arbeiten muss, aber einfach die Art und Weise einfach erschreckend.
Ja, also dann sage ich auch noch kurz was. Jetzt kann man das ja alles, habt ihr ja schon alles gesagt, ihr drei. Man muss natürlich sagen, dass der VfB bis zum 0-1 von Kutschke an sich die klar bessere Mannschaft war, fand ich. Ich denke, das kann man auch neutral so sehen. Man ist natürlich müßig. Mané hatte die riesige Chance. Vielleicht, wenn er die macht, dann kann man sagen, das Spiel wäre anders gelaufen, wäre es vermutlich, vielleicht aber auch nicht, weiß man nicht. Spielt auch keine Rolle. Ich möchte kurz auf die Aufstellung aber eingehen. Ich habe einiges nicht nachvollziehen können. Ich habe nicht richtig verstanden, warum Mané als Spitze aufgelaufen ist. Er hat sich da nicht wohl gefühlt, fand ich. War da auch nicht richtig aufgehoben. Ich habe es auch nicht verstanden, weil man zuvor in der Woche noch öfter gesagt hat, was so seine Vorzüge sind, und es sind schnelle Antritte und am Flügel entlang flitzen und so, und das kann er halt als zentraler, einziger Stürmer nun mal nicht machen, und ich habe nicht so richtig verstanden, warum man nicht so spielen lässt wie gegen Fürth, also mit Özcan vorne drin, der nur auf der Bank saß. Zimmermann, der wurde schwer kritisiert, nicht zum ersten Mal, und ich finde auch, dass er deutlich ein Schwachpunkt in der Mannschaft ist. Also meistens fällt er mir nach wie vor, es ist schon lang genug da, eigentlich fällt er mir nie auf. Weder positiv noch negativ, das kann man jetzt sehen, wie man will, ob das positionsbedingt vielleicht auch gar nicht schlecht ist, aber eigentlich, ja, also für mich ist es einer der schlechtesten, individuell gesehen, einer der schlechtesten Spieler beim VfB. Ja, also für mich, meinerseits, ich war ein bisschen enttäuscht von der Aufstellung. Wolf wird sich was dabei gedacht haben, weil er sich eigentlich immer was bei denkt. So macht er zumindest den Eindruck. Und ansonsten finde ich, es ist schwierig zu sagen. Vielleicht, ich mag das nicht hören im Moment so. Es war vielleicht eine Niederlage zum richtigen Zeitpunkt oder so ein Nackenschlag zum richtigen Zeitpunkt. Das kann man bei einem 0-5 nicht sagen. Das darf so schlicht nicht passieren. Also Das war schon relativ unterirdisch, und ich denke, da werden intern relativ klare Worte fallen, wie man Schindelmeiser kennt und wie ich auch Wolf einschätze, wird es da deutliche Worte geben in Richtung einiger. Ja, ansonsten vielleicht noch ein paar statistische Sachen. Was ich wirklich eklatant fand, ist, dass die sowohl die meisten Ballkontakte als auch die Pässe haben Pavard und Baumgartl angeführt beim VfB. Das, finde ich, sagt vieles aus. Dass gerade in Ballkontakten sind meistens Mittelfeldspieler ziemlich weit oben. Pässe, klar, das liegt am Aufbauspiel. Wenn man dann halt sieht, dass nach Pavard und Baumgartl noch Insua und Hosogai folgen. Gut, ja, das zeigt, finde ich, relativ deutlich. Ich finde, Statistiken sind nicht immer so super. Aber in dem Fall zeigt es recht deutlich, wie die Offensive halt in der Luft gehangen hat.
Ja, beziehungsweise, dass halt auch das Mittelfeld einfach nicht wirklich irgendwo im Spiel oder beteiligt war alles. Und beim Mittelfeld kommen wir für mich zu einem Spieler. Ich bin schon seit Jahren nicht wirklich ein Riesenfan von ihm. Und ich finde, das hast du, bisher hat er die Saison eigentlich ganz, wir hatten beim letzten Brustring-Talk über ihn gesprochen, und haben wir gesagt, so arg viel kannst du über ihn noch nicht sagen. Ich spreche über Gentner. Aber der ist für mich halt immer, das Problem, was ich immer mit dem Gentner habe, ist, wenn es in der Mannschaft nicht läuft, ist er keiner, der dagegen steuert, der versucht, das irgendwo rauszuholen. Der versucht, die Mannschaft da wieder umzudrehen. Und das war halt auch gestern so wieder. Mannschaft kacke, Gentner kacke. Wenn die Mannschaft halbwegs gut kickt, dann ist auch der Gentner wiederum gut. Und also der ist mir halt gestern da einfach auch wieder so ein bisschen aufgefallen, dass es halt einfach dieses Thema Kapitänsamt, Kapitän, ob das einfach so passend für ihn ist, ich weiß es nicht. Aber gerade bei so einem Spiel, da merkst du von ihm nichts. Da stemmt er sich nicht dagegen, also zumindest nicht irgendwie offensichtlich. Und das ist was, was ich ihm halt eigentlich schon seit langer Zeit vorwerfe.
Ja, aber ich glaube, wenn man an der Stelle dann auch nochmal fair sein will zu Christian Gentner, muss man auch klar sagen, das hat er noch nie gemacht. Also er ist einfach, er ist nicht der Typ. Also auch wenn man sich die Meistermannschaft von Wolfsburg von 2009 anschaut, da hat er in einem fantastischen Ensemble seinen Platz gefunden, hat eine grandiose Saison gespielt und natürlich auch sehr viel dazu beigetragen, dass Wolfsburg damals Meister wurde. Nur er ist eben nicht derjenige, der wirklich eine Führungsfigur ist, ein Leader. Das ist er einfach nicht. Und es ist schon so, dass man darüber nachdenken muss, ob eigentlich diese Kapitänsbinde für ihn richtig ist, ob ihn diese Kapitänsbinde und diese Funktion auch noch zusätzlich unter Druck setzt. Auf der anderen Seite müsste man natürlich auch überlegen, ob es denn überhaupt möglich ist, so einem Spieler wie Gentner, und unser neuer Präsident Wolfgang Dietrich hat ja ihn in höchsten Tönen gelobt auf der Mitgliederversammlung, also ob es überhaupt möglich ist, so einem Spieler jetzt die Kapitänsbinde wegzunehmen, ohne ihn komplett zu demontieren. Ich glaube, das wäre ein sehr, sehr schwerer Schritt, aber klar ist, also da sind wir schon einer Meinung, er ist keine Führungspersönlichkeit, der dann, wenn es wirklich schlecht läuft, vorweggeht, der die jungen Spieler mitnimmt, an dem die sich auch mal aufrichten können, sondern es war ja gestern auch in der zweiten Halbzeit so, dass er, muss man wirklich sagen, einfach schlecht gespielt hat, wie alle anderen auch, ja? Aber er dann halt auch ein Stück weit von seiner ganzen Körpersprache sich hängen lässt, den Kopf hängen lässt, mit dem Schiedsrichter debattiert, den Kopf schüttelt. Es ist einfach nicht derjenige, der dann sagt, und wenn wir verlieren, verlieren wir hier, aber wir versuchen wenigstens noch alles. Das ist er definitiv nicht, das war er noch nie und vermutlich wird das eben auch nicht mehr werden. Ne?
Und das ist genau eben das Thema, wo du dich einfach fragen musst, ist er der richtige Kapitän? Aber ich stimme dir absolut zu, ihm jetzt nach weiß nicht wie vielen Jahren Kapitänsamt zu sagen, so, das war es jetzt halt für dich, ist halt auch vermutlich eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Also das ist so ein Personalgespräch, das würde, glaube ich, kein Chef gerne führen oder kein Trainer gerne führen. Aber es ist echt nicht die Frage, also es ist echt die Frage, ob du ihn damit halt vielleicht auch entlasten würdest, weil es ist alles genau, wie du gesagt hast, er ist eben keiner, der da vorangeht und das hat er noch nie. Und dann musst du dich halt fragen, wieso, ich weiß nicht, wie viele Trainer mittlerweile daran festhalten, dass er Kapitän ist. Das ist für mich so einfach immer schon eine Frage. Ich meine, es haben ja jetzt sehr, sehr viele Trainer und alle haben bei ihm als Kapitän festgehalten. Und es hätten einige zur neuen Saison sagen können, nee, lass mal, ich suche mir da einen anderen. Aber das hat kein Zorniger gemacht, das hat jetzt kein Luukay gemacht. Also, ja. Aber das ist... es geht jetzt auch nicht darum, also es war jetzt nicht der schlechte Spieler, also gestern kannst du dir wirklich alle in eine Tonne kloppen, das ist echt überhaupt keine Frage. Und Thema Ausrutscher, was du gesagt hattest, Jasmin, wir haben jetzt halt schon 3 Ausrutscher gehabt und 3 Ausrutscher in 9 Spielen ist zu viel und ich stehe zu, also wenn wir die Quote beibehalten, dass wir in 3 Spielen, also in 9 Spielen 3 Niederlagen haben, dann steigen wir 100%ig nicht auf. Also 100%ig. Weil das kann einfach nicht gehen. Weil dann hast du am Ende von der Saison hast du ungefähr 10, 11, 12 Niederlagen. Und damit steigst du nicht auf und damit ist das Thema erledigt. Und da musst du halt ganz schnell weg, dass du diese Ausrutscher, die kannst du einmal in der Hinrunde und einmal in der Rückrunde haben, aber nicht jedes dritte Spiel im Schnitt. Das haut dann halt nicht hin.
Wobei man jetzt halt bedenken muss, dass es jetzt wieder komplett eigentlich wie bei 0 gestartet haben mit dem neuen Trainer.
Ja, das heißt bei 0 gestartet, aber die Mannschaft ist erstmal die gleiche und die Mannschaft hat halt immer wieder diese kompletten Aussetzer. Und das löse ich jetzt erstmal vom Trainer los. Also das ist jetzt erstmal für mich kein Trainerding. Der Wolf war gefühlt die ärmste Sau. Ich meine, der ist 2 Spiele da und dann zeigt die Mannschaft mal wieder ihr typisches VfB-Gesicht, dieses, letzte Woche, vor 2 Wochen hier, Fürth weggefiedelt, alles super, alles klasse. Und das funktioniert halt bei uns nicht. Aber das scheinen die einfach nicht zu kapieren.
Das ist für mich auch die Frage, ob wir hier Mannschaft hin oder her, Aufstellung, wer gerade auf der Trainerbank sitzt oder Sportvorstand ist, ob es nicht doch irgendetwas gibt, wie etwas, was inzwischen so tief in dem Verein mit drin ist, dass du es permanent mit dir mitschleppst. Habe ich seit gestern so ein bisschen drüber nachgedacht. Natürlich, der Club ist ein Depp. Ja? Wir können über Leverkusen reden und deren Fähigkeit, wichtige Spiele zu verlieren. Oder wir reden über Schalke und deren vergebliches Anrennen, irgendwann mal Meister zu werden. Oder, muss man in dem Zusammenhang halt auch sagen, die Bayern mit ihrem angeblichen Sieger gehen. Nur, was für mich wirklich, also über die letzten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, so charakteristisch ist diese On-Off-Mentalität, dass du, wenn es gut läuft, läuft es richtig gut und die Euphorie ist da und nicht nur bei den Fans, sondern auch du merkst es, du spürst es in der Mannschaft und wenn es schlecht läuft, dann geht nichts mehr. Und dieses permanente 100%, 0% an, aus, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, das ist etwas, was mir wirklich nicht in den Kopf will, warum es nicht geht, so etwas mal ein bisschen zumindest zu nivellieren. Das würde zumindest mein Fan-Dasein etwas leichter machen, sowohl in den Höhen als auch in den Tiefen.
Ja, also ich glaube, das Thema, ich weiß nicht, ob wir es schon mal im Brustring-Talk hatten, aber es muss irgendwas in diesem Verein sein, was es schafft, was irgendwie, genau, was so tief drinnen ist, dass es einfach, sich irgendwann auf die Angestellten, in dem Fall auf unsere Spieler, überträgt. Also ich kann es mir langsam nicht mehr anders erklären. Wir haben mittlerweile wirklich komplett alles durchgewechselt. Trainer, Präsident, Aufsichtsrat, Sportdirektor, mehrfach, Mannschaft, eigentlich mehrfach durchgewechselt. Der einzige, den du noch gleich dabei hast, ist, glaube ich, jetzt mittlerweile Kentner. Aber der alleine kann eigentlich nicht sein, sage ich jetzt mal. Ist ja ein netter Kerl und das glaube ich jetzt auch nicht, dass er den kompletten Verein nach unten zieht. Aber irgendwas ist in diesem Verein, dass du genau dieses, wenn es einmal läuft, dich dann aber auch zu schnell einfach auf diesen eigentlich dann nicht vorhandenen Lorbeeren ausruhst. Dass du spielst gut und denkst, ja super, jetzt läuft's. Und dann die nächste Woche gleich wieder komplett auf die Fresse bekommst. Und das ist eigentlich, ja, das, ich finde, das lässt sich echt seit sehr vielen Jahren jetzt mittlerweile so sehen. Eigentlich, ja, so seit, ich weiß es nicht, 5, 6.
Meisterschaft?
Ja, also da ging ja.
Mit
ja.
Dann waren mal ein paar gute Abschnitte dabei, aber das liefert ja auch nicht die ganze Zeit. Seit dem Boot, da waren ja oft schreckliche Hinrunden, man hatte ja auch zig Trainer.
Ja, also eigentlich kannst du dann schon irgendwo den Punkt, also da ging es ja letztendlich, wenn du da schöne Linie reinziehst, wie es bergab ging, kannst du wirklich die Meisterschaft mit zwar noch ein, zwei Ausschlägen nach oben, aber danach ging es echt nur bergab und ich habe keine Ahnung, wie man das aus diesem Verein irgendwann mal rauskriegt. Ich weiß es nicht. Es bringt mich echt zur Verzweiflung, der Verein. Weil wenn dir selbst Fußball-uninteressierte Leute sagen, ich habe das Ergebnis gehört, ich verstehe es nicht. Also selbst Leute, die von Fußball keine Ahnung haben, wenn die dir sagen, es ist doch unerklärlich, und du sagst, ja, es ist es. Also, du kannst es nicht erklären, wie eine Mannschaft sich wirklich 5-0 eigentlich echt komplett demontieren lässt.
Oder wenn Leute fragen, was war los da, wo du auch nur denkst, so, weiß ich selber nicht.
Ja, das kann ja auch keiner von uns wissen, würde ich sagen. Also das wissen die wahrscheinlich selber alle nicht. Ich finde es schwierig halt zu sagen jetzt, das zieht sich so seit Jahren durch, weil sowas haben andere Vereine meiner Meinung nach auch. Aber es ist halt dieses alte Thema mit der Konstanz. Vereine, die gut sind, die haben halt mit der Zeit, sind die halt irgendwann konstant. Gute Vereine haben diese Konstanz einfach über eine gewisse Zeit. Keine Mannschaft vielleicht bis auf ein, zwei Abstriche in Deutschland, Bayern, wobei selbst der die im Moment nicht oder ist ja auch egal, vielleicht international gesehen, die großen spanischen Clubs oder so, können auf Dauer einfach immer konstant spielen. Es geht nicht, es gibt immer dann irgendwann tief, aber die schaffen es danach halt wieder in diese alte Konstanz reinzukommen. Und was halt meiner Meinung nach dem VfB so schwer einzuschätzen macht, und ich finde das ganz gut, was du gesagt hast, Martin, dass die Leute sagen, ich verstehe es nicht. Mir sagen Leute, die sagen, sie trauen sich schon nicht mehr auf den VfB zu tippen, weil es einfach ist einfach unmöglich. Das ist tatsächlich auch schon jetzt eine Weile so, dass man einfach nicht weiß, was hinten rauskommt. Und vielleicht das einzig Positive ist, dass Wolf mal sieht, woran er beim VfB ist, weil tatsächlich ist es so eine typische Phase. So ein typisches Ding, die gewinnen irgendwie 4-1 in Fürth und allen Dingen, boah, die geilste Mannschaft der Welt. Was natürlich auch sehr, sehr rosarot gesehen habe, weil Fürth, ohne jetzt böse klingen zu wollen, aber ich habe es im Stadion gesehen und Fürth war einfach dermaßen schlecht. Die standen, ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben, aber die haben genauso gespielt, wie es der VfB gerne gehabt hätte. Die haben sie auf dem Präsentierteller den bloßgelegt, standen kilometerweit von ihren Gegenspielern weg und Dresden hat es halt nicht gemacht. Ja, die haben halt dieses, was Wolf als das Heavy Metal bezeichnet hat, das haben die halt drauf. Und ich finde, das möchte ich auch kurz sagen, dass die weder unfairer gespielt hätten als der VfB. Ich fand, das war von beiden Seiten zum Teil grenzwertig. Der VfB hat dann viel draus gemacht, wo nichts war. Das fand ich unsäglich, das hat man nicht nötig. Dresden ist draufgegangen. In den meisten Fällen fand ich, waren das mit grenzwertiger Härte, aber halt noch im Rahmen. Da gab es eigentlich keine größeren Fehlentscheidungen. Natürlich meckert man da als Fan dann auch mal gern. Ist ja auch in Ordnung. Aber im Großen und Ganzen war das halt so, wie die zweite Liga abläuft. Und Dresden, ja, die sind halt dermaßen limitiert. Ja, das ist weder böse noch nett gemeint, aber die sind halt einfach limitiert. Das werden die auch selber sagen. Spielerisch sind sie das nun mal. Die kommen auf keiner Position wahrscheinlich an die Qualität ihres Pendants auf VfB-Seiten ran. Und dann versuchen sie es halt anders. Und der VfB kommt damit nicht zurecht. Und es wird vielleicht denen das Genick brechen in Sachen Aufstieg. Damit zu lange nicht zurechtkommen. Ich habe erwartet, dass es schwierig wird, sich darauf einzustellen. Jetzt ist aber halt ein Viertel der Saison rum. Ja, einfacher wird es nun nicht. Ne? Das ist das, was ihr gesagt habt. Also wenn sich die Punktebilanz so weiter abzeichnet, dann steigen sie halt definitiv nicht auf. Im Moment sieht noch alles rosig aus, wenn man mal auf die Tabelle blickt. Da sind auch feine Vereine vorne dran, die der VfB mit Sicherheit noch überholen wird. Glaube ich zumindest. Das wird zum Beispiel Würzburg sein. Die werden abbrechen, nehme ich einfach mal an. Vielleicht auch nicht, aber das ist einfach mal. Heidenheim wird auch Schwierigkeiten haben, sich da oben zu halten. Und da heißt es schon noch möglich, sich unter die ersten zwei zu retten, aber ein Selbstgänger wird es halt nicht.
Also ich denke, du darfst halt in der Hinrunde wirklich absolutes Maximum noch zwei Spiele verlieren. Absolutes Maximum, eher eins. Weil sonst ja, bist du... sonst optimalerweise, weil es ist ja auch wieder das Ding, ich finde, je mehr du jetzt nochmal diese immer alle drei Spiele wieder einen verlierst, desto größer wird der Abstieg, der Abstand einfach schon zur...
Niemals dritte Liga.
Da wird der Abstand einfach zu den Aufstiegsplätzen einfach zu groß und das, ich finde, das darfst du halt erst gar nicht einreißen lassen. Das heißt, also ich sehe es wirklich so, ja, genau, eigentlich optimalerweise kein Spiel, maximal ein Spiel. Und dann muss, irgendwo habe ich noch die Hoffnung, dass mit einer vielleicht einer kompletten Vorbereitung, die Wolf dann machen kann, vielleicht noch dem ein oder anderen Spieler, den er benötigt oder den die Mannschaft dann noch benötigt, dass dann in der Rückrunde irgendwann, das wirklich mal besser wird. Und du hast gerade so viel Richtiges gesagt, Benjamin, Thema, dass Dresden eigentlich... also spielerisch halt einfach natürlich definitiv unter dem VfB anzusiedeln ist, aber sie holen es halt durch etwas raus, was unsere Jungs dann halt nicht hinkriegen. Einsatz, ja. Wille, Bissigkeit, ich fand die jetzt auch nicht übermäßig unfair, überhaupt nicht, ist halt, mein Gott, ist halt zweite Liga, oder was heißt, insgesamt ist es Fußball, also da geht es halt mal her zur Sache und wenn du weißt, du bist spielerisch dem anderen jetzt nicht unbedingt überlegen, dann probier es halt auf die Art und es hat ja super funktioniert.
Ja. Jasmin, kann man ja auch gut gesehen, also ich fand es recht deutlich, halt abgegangen sind nach den Toren, ja, die Spieler. Da hast du gemerkt, einfach die haben so ein Brass auf den VfB, aber im positiven Sinne. Also die wollen die unbedingt besiegen und die sind halt hatten das Messer zwischen den Zähnen, ich schaue mich immer vor so kriegerischen Floskeln, aber und das meine ich jetzt in dem Fall positiv, die sind halt da mit der Einstellung hingegangen, bäm, und vor 25.000 Zuschauern mit einer geilen Choreo vorm Spiel, die fegen wir halt da weg.
Ja, ja. Absolut.
Wo du vorhin gesagt hattest, einfach jetzt mit Wolf, woran er jetzt dran ist, dass er das gemerkt hat beim VfB, was meint ihr denn, auf was er sich jetzt konzentrieren sollte bis Freitag? Ist jetzt ja auch relativ 6 Tage bis zum nächsten Spiel. Und ja, worauf er einfach Wert legen sollte und wie er es schafft, die Mannschaft jetzt so aufzubauen, dass man gegen 1860 dann die 3 Punkte holt.
Ja, vielleicht der Gast.
Also ich glaube, wir sollten jetzt auch nicht, sag mal, da in komplett Trauer und verfallen, ja, oder auch irgendwie versuchen, uns alles kaputt reden zu lassen. Es ist klar, das Spiel gestern war wirklich schlecht. Ich habe vorhin auch Desaster gesagt und so empfand ich das auch. Das ist vermutlich oder hoffe ich natürlich auch nicht die Ansprache, die Hannes Wolf jetzt wählen wird. Ich bin mir sicher, dass sie schonungslos die Fehler ansprechen werden und aufhalten werden. Es sind von vielen Spielern also Fehler gemacht worden, die wirklich haarsträubend sind, die in dem Spiel davor gegen Fürth gut waren, die wirklich stark gespielt haben, also auch ein Timo Baumgartl, ja, den ich wirklich sehr, sehr schätze und von dem ich sehr viel halte, der hat gegen Fürth ein brillantes Spiel gemacht und gestern war es halt einfach gar nichts. So, natürlich muss man jetzt irgendwie gucken, dass man die Spieler wieder aufbaut, dass man letztlich auch sagt, das Spiel wird wieder anders werden als das in Dresden. Auswärtsspiele, gerade für uns als VfB in der zweiten Liga, sind was Besonderes. Da kommt all das hinzu, Benjamin, was du gesagt hast, das ist für die Mannschaften der Top-Gegner oder einer der Top-Gegner in der Situation. Da ist Stimmung im Stadion, da will man unbedingt es dem in Anführungszeichen großen VfB zeigen. Das Spiel gegen 60 wird wieder komplett anders, weil vermutlich 60 sich eher auch hinten reinstellen wird, ein bisschen abwartender spielen wird, vorne nicht so weit und so hoch stehen wird, so weit in der VfB-Hälfte schon draufgehen wird. Und insofern wird es wahrscheinlich darauf ankommen, dass man sagt, gut, wir müssen irgendwie vielleicht auch die Geduld dann haben, im Stadion wieder die Mannschaft zu unterstützen und was Wolf vermutlich tun wird in den paar Tagen, Automatismen üben, versuchen vielleicht über bestimmte Spielkombinationen das wieder hinzubekommen, was gegen Fürth gut funktioniert hat, sodass man dann eben auch wiederum mit einem positiven Start in das Spiel möglicherweise da in so einen Flow reinkommt und die Zuschauer auch wieder mitnehmen kann, um da in den Heimspielen dann zumindest jetzt auch bis Richtung Weihnachten und Winterpause zumindest in den Heimspielen stabil zu sein und da jedenfalls mal keine Punkte mehr liegen zu lassen. Weil wenn jetzt das Heimspiel gegen 60 verloren werden sollte, ja, dann kommt das Auswärtsspiel beim KSC und ich meine, was uns da stimmungsmäßig blüht, ja, das weiß, glaube ich, jeder.
Wird sowieso ein spannendes Spiel, wenn du es gesehen hast, was da heute allein schon gegen Nürnberg abging. Da kann man für 2 Wochen, könnte das echt sehr unschön werden. Und zwar, also es ist einfach, ich fand, wo ich das heute so gelesen habe, was da jetzt, ich wusste auch gar nicht, dass die Karlsruhe irgendwie großen Beef mit den Nürnbergern haben, aber die sind ja ziemlich abgegangen heute schon. Das hat mich echt überrascht und lässt mich irgendwie etwas beunruhigter auf das Spiel in 2 Wochen blicken. Unschönerweise, was aber überhaupt nicht unser Thema heute ist, ist mir nur jetzt gerade in den Sinn gekommen.
Absolut, wie gesagt, nur mir geht es halt perspektivisch darum, wenn ihr hattet ja vorhin auch zu Recht schon darauf hingewiesen, dass man eben nicht mehr so viele Punkte liegen lassen darf. So, und wenn man jetzt sagt, Karlsruhe kann halt einfach von der ganzen Atmosphäre, von dem ganzen Drumherum ein Spiel werden, was extrem schwierig wird für die Mannschaft. Ja? Und was du ganz unabhängig von mannschaftstaktischen Dingen, von Qualität, von einzelnen Spielern, was wirklich vermutlich ein unglaublich intensives Spiel wird. So, dann muss man einfach sehen, dann kommen so Mannschaften wie eben beispielsweise nächste Woche oder jetzt dann am Freitag 18:60, da gibt es nichts anderes, da muss gewonnen werden.
Ja, ohne Frage.
Ja, klar, KSC, das wird schon, da wird es brenzlig gehen, ob die Polizei viel zu tun haben. Traurigerweise, das sind ja heute, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, schon so einige Bilder durch die Kanäle gegeistert, von wegen irgendwie alle in Schwarz und bis aufs Blut und so ein Scheiß, Tod dem VfB und so ein Dreck. Das fände ich, das ist mir egal, ob das jetzt Karlsruhe machen oder Stuttgarter.
Dämlich in beiden Fällen.
Das ist dämlich in beiden Fällen, ja. Also Schwaben jagen, Schwaben schlagen. Ich habe es jetzt gerade nochmal vor mir. In schwarzer Kleidung mit blau-weißem Schal um den Hals, alles für Karlsruhe, ja dann viel Spaß, macht mal. Also das finde ich unsäglich. Das ist, wer sowas anfängt, das hat auch einfach, das hat nichts mit irgendwie Konkurrenz zu tun oder mit Rivalität oder so, das ist einfach dumm. Das sind einfach Vollidioten, sowas regt mich auf, aber es soll jetzt auch wirklich nicht unser Thema sein. Ja. Das Problem ist halt, dass das Spiel gegen 1860 schon mal gewonnen werden muss, ja, auch allein schon das, ja, was die da zusammenklabustern, das ist ja der Witz, also 1860, aber das, ja, naja, gut, das hat man schon bei anderen Gegnern zuletzt gedacht und es wird sicher hitzig, ja, Karlsruhe wird, die Spieler werden ähnlich, mindestens ähnlich draufgehen wie die Dresdner, weil die natürlich angefixt sind von dieser Stimmung und ob das im Moment rau ist, einfach dem Charakter und der Mentalität von den Kickern vom VfB nicht zu, das annehmen zu können und vielleicht jetzt auch realisieren zu können. Und das, sind halt dann Leute wie Manet oder auch Pavard oder Asano oder so, die eigentlich Stützen für die Mannschaft sein könnten und wahrscheinlich auch werden auf sich. Die sind einfach individuell natürlich gut genug, aber ich glaube, die realisieren dieses Jahr, der VfB ist da die absolute Macht und wenn es jetzt auch gegen KSC ist, dann ist auch noch das Feindbild Nummer 1 für viele. Die realisieren, glaube ich, diese Gemengelage nicht so richtig. Ich weiß nicht, wie weit sie da vorbereitet werden, mit Sicherheit werden sie es, aber das ist, glaube ich, schon ein Problem.
Fangen wir erstmal nochmal, da KSC ja eigentlich schon, also das erste, das übernächste Spiel. Ganz kurz einen Blick noch auf 60. Ich denke, arg viel können wir eh noch nicht dazu sagen. Außer, dass Hosogai verletzt ist. Da war ja heute die Meldung, dass er einen Zehenbruch hatte und ja schon mit diesem Zehenbruch gespielt hatte in Dresden, aber fit gespritzt worden ist. Das heißt, der wird auf jeden Fall ausfallen. Der wird 10 Tage, 14 Tage ausfallen. Der wird dann ziemlich sicher auch in Karlsruhe nicht dabei sein. Spannend wird, denke ich, wieder die Aufstellung. Du hattest es ganz am Anfang gesagt, Benjamin, bei der Aufstellung ist so eigentlich auch überrascht warst, gerade mit Özkan, fand ich auch. Also, weil der hat sich ja wirklich gut gemacht gegen Fürth, wie du gesagt hast, Wolf wird seine Gründe gehabt haben. Gefühlt denke ich, dass wir den gegen 60 wieder im Kader sehen werden. Also nicht im Kader, sondern in der Anfangself. Und ja, wie wir es gerade gesagt haben, es muss ein Sieg her, alles andere zählt definitiv nicht. Nicht gegen 60, nicht daheim. Das Ding muss gewonnen werden. Punkt aus, Amen. Tja.
Ja.
Tja, das war hier ein finales Wort. Da fällt echt nichts mehr ein.
Das Wort zum Sonntag, ja. Passend zur Aufnahme am Sonntag. Dann lasst uns doch jetzt mal auf den vergangenen Sonntag zurückblicken. Die Mitgliederversammlung. Davor, wir hatten schon in der letzten Episode darüber geredet. Und dann auch gab es innerhalb noch den Tagen danach viel Redebedarf, dann die Mitgliederversammlung immer wie erwartet lang war und auch danach gab es wirklich sehr viel, wo darüber berichtet wurde. Fangen wir mal kurz noch mit der Zusammenfassung an, was denn passiert ist. Also der Antrag zur Aufsichtsratabwahl wurde abgelehnt. Sonst ist von den Wahlen her wurde der Vorstand nicht entlastet, der Aufsichtsrat nicht entlastet. Dietrich wurde mit 57,3% der Stimmen gewählt und es gab zwei neue Mitglieder im Aufsichtsrat, Olicher und Franz Reiner. Und mit auch das, wo am meisten erwartet wurde, neben der Dietrich-Wahl, war die Wahl zur Satzungsänderung, wo 29,5% mit Ja gestimmt haben. Also klar, die meisten dagegen waren.
Genau, das war wirklich kurz und knackig zusammengefasst. Also ich finde, es gibt ein paar Themen, die hängen geblieben sind, natürlich die Dietrich-Wahl. Ein Punkt, mit dem ich jetzt gerne einsteigen würde, einfach weil mich da auch eure Meinungen interessieren, was wir jetzt auch über Twitter gefragt worden sind, war ebenso war der Punkt. Es gab 5 Redebeiträge und dann gab es einen Antrag, die Debatte zu beenden, welche erstaunlicherweise oder mit relativ hoher Prozentzahl angenommen worden ist, mit 61%. Am Anfang ist es ist ja erstmal falsch durchgeführt worden, weil der Herr Heim nicht vorgelesen hat, wer noch alles da drankommen würde. Das wurde nochmal durchgeführt. Letztendlich hat sich am Ergebnis nichts verändert. Was ich halt absolut komplett unverständlich finde. Du gehst zu einer Mitgliederversammlung. Das ist die einzige Möglichkeit, einmal im Jahr, dass die Leute sich austauschen, dass du dir Stimmen von anderen anhörst. Und dann sind 61% dafür, die noch ausstehenden 20 Redner, ich weiß, es wäre eine sehr, sehr lange Zeit geworden, also es wäre einfach nochmal, es hätte die Mitgliederversammlung vermutlich nochmal gut locker um 2 Stunden verlängert oder um 3, aber warum bist du Mitglied, wenn du so ein Ding komplett abbrichst? Markus, du warst ja vor Ort, wie hast du es mitbekommen oder wie war da die Stimmung? Also wie gesagt, ich finde es einfach strange.
Ja, absolut. Also ich kann den Unmut da nachvollziehen und ich glaube, es ist vielleicht nochmal wichtig, einen Schritt zurückzugehen und auch nochmal im Einzelnen zu gucken und auch anhand der Satzung und der Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung, die wir ja haben, nochmal ganz kurz auch so vom rein vereinsrechtlichen Rahmen, ja, und vom Ablauf her nochmal ganz kurz zu erläutern, was eigentlich passiert ist und warum das so gehandhabt wurde, auch von Herrn Heim, der da die Versammlungsleitung hatte an dem Tag. Wir haben in unserer Satzung zwei Paragraphen, 13 und 14, in denen im Einzelnen geregelt ist, wie diese Mitgliederversammlung abzulaufen hat, Fristen, welche Themen wie abgehandelt werden müssen, mit welchen Mehrheiten abgestimmt wird und so weiter. Was viele nicht wissen, und dazu kamen ja diese Woche auch Fragen, ist, wie ist es denn eigentlich mit dieser Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung, auf die der Herr Heim sich ja auch berufen hat? Die ist, kann auch jeder lesen, die ist mit hinten dran abgedruckt in der Satzung. Das heißt, wenn ihr einfach auch nur googelt nach der VfB-Satzung, findet ihr in dem gleichen PDF-Dokument, in der die Satzung drin ist, ganz am Ende auch diese Geschäftsordnung. So, da sind verschiedene Dinge ja niedergelegt. Das ist eine Geschäftsordnung, die hat die Mitgliederversammlung mal beschlossen. Das heißt, das Prozedere, das da niedergelegt ist, hat irgendwann mal, ich weiß nicht genau wann, aber irgendwann mal die Mehrheit der Mitgliederversammlung bekommen, dass man sagt, so wollen wir letztlich das Verfahren bei einer Mitgliederversammlung geregelt haben. Der erste Punkt, und der findet sich dann in dieser Geschäftsordnung auch gleich am Anfang, da gab es ja auch bestimmte Diskussionen. Es kamen insgesamt 6 Mitglieder zu Wort. Und die Frage war, oder da gab es ja auch so ein bisschen Rumoren, ist es denn eigentlich alles sauber gelaufen oder hat der Verein da vielleicht auch den einen oder anderen Redner platziert? Das ist klar geregelt, wie das passiert. Also die Wortmeldung erfolgt in der Reihenfolge, wie man sich schriftlich gemeldet hat. Da steht vorne neben der Bühne Stand mit einer Box, da kann man seinen Namen einwerfen, wenn man reden möchte. Und in der Reihenfolge, in der man sich meldet, kommt man dann auch zu Wort. So, dann der zweite Punkt ist, wie kann es denn eigentlich sein, dass nach so einer kurzen Zeit, wenn da noch über 20 Redner auf der Liste sind, die Rede beendet wird? Das ist eben auch ganz klar in dieser Geschäftsordnung geregelt. Das heißt, zunächst einmal ist es so, dass man, wenn man den Schluss der Debatte beantragt, dann muss unmittelbar darüber abgestimmt werden. Das heißt, jedes Mitglied hat nach dieser Geschäftsordnung die Möglichkeit, nach vorne zu gehen, zur Versammlungsleitung, zu sagen, ich möchte jetzt in diesem Moment darüber abstimmen lassen, ob wir weiterreden sollen oder nicht. Das ist passiert tatsächlich und hat ja dann auch die Mehrheit bekommen. Der Verfahrensfehler, Martin, den du angesprochen hast, lag darin, dass eben auch in dieser Geschäftsordnung schon niedergelegt ist, dass der Versammlungsleiter zunächst einmal die Namen der Redner mitteilen muss, die sich schon vorher gemeldet hatten. Das ist nicht passiert, das wurde dann hinterher nachgeholt. Das Ergebnis der Abstimmung war quasi identisch, also jedes Mal um die 60%, die dafür waren, dass die Debatte beendet wird. Insofern muss man ganz klar sagen, es ist so, dass die Mitglieder da mit dieser Mehrheit von 60% sich dafür ausgesprochen haben, nicht weiter diskutieren zu wollen. Und ich glaube, wenn man da mal nach den Ursachen forscht, und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, diese auch dazu, es ist ja schon so, es war eine der Handlungsempfehlungen aus der Vereinsentwicklung und aus der Zukunftswerkstatt beim VfB, wo man ganz klar gesagt hat, die Mitgliederversammlung muss attraktiver werden. Und wenn diese Mitgliederversammlung letzten Sonntag eins nicht war, dann attraktiv. Und ganz egal, ob das für den Herrn Dietrich war, ob das für einzelne Fangruppierungen war, ob das für einfache Mitglieder war, für niemanden. Also niemand wird sagen können, dass das wirklich eine attraktive Mitgliederversammlung war. Und das ist auch schon ein Problem meines Erachtens bei diesem Tagesordnungspunkt der allgemeinen Aussprache, dass da jeder zeitlich unbegrenzt reden darf. Das geht dann los, dass der erste Wortbeitrag, ja, der wird dann schon angekündigt mit einer Legende, einem Mitgliedlegende, der bekanntermaßen 20 Minuten lang irgendwelche Geschichten erzählt. Ja. Und das kann einfach nicht sein. Und wenn man dann einfach die Situation hat, dass es dann also teilweise wirklich sehr wirre Auftritte gibt, ja, wie von Herrn Hüpf beispielsweise, dann entsteht natürlich auch so eine Stimmung, dass die Vielzahl der Leute sagen würde, also wenn das jetzt so weitergeht, darauf habe ich keinen Bock und noch 20 solche Wortbeiträge tue ich mir auf gar keinen Fall an. Und ich glaube, das war die Stimmung und die Atmosphäre, die dazu geführt hat, dass dieser Antrag, der nach der Geschäftsordnung völlig zulässig war und die Abstimmung eben auch, dass jedenfalls dafür diese Mehrheit gefunden wurde. Und da muss man dran. Also das kann so nicht weitergehen, dass dieser Tagesordnungspunkt allgemeine Aussprache auf der Mitgliederversammlung also so eine Katastrophe ist.
Absolut. Also es war die Diskussion ging ja da sehr schnell los. Wie kann ich sowas verbessern? Wie kann ich das optimieren, dass sowas nicht wieder passiert, dass letztendlich trotzdem alle Mitglieder eigentlich, die wollen, die Möglichkeit haben, da was sagen können. Was ich eigentlich, ist ja ein ganz wichtiges Recht, das du da erstmal als Mitglied hast, ja, dass du da eben reden kannst. Aber das ist genau, was du angesprochen hast, dass der eine dann eben 20 Minuten redet. Dann, ich finde, da muss man halt viel deutlicher sagen, pass mal auf, ihr habt 5 Minuten. Und das hat mir mein Vater schon immer mitgegeben und wahrscheinlich kennt ihr den Spruch auch. Du kannst über alles reden, aber nicht über 5 Minuten. Ich weiß nicht, ob ihr diese Aussage kennt, was eine gute Rede letztendlich ausmacht. Und,
großartig, muss man merken, das ist großartig.
Ja, also hat mir mein Vater schon immer beigebracht. Ja, so. Und da finde ich genau 5 Minuten ist ein gutes Ding. Du sagst den Leuten, hey, ihr habt 5 Minuten. Natürlich muss man das jetzt erstmal auch als Satzungsänderung durchbringen, aber du hast 5 Minuten und wenn du drüber rausredest, wirst du einfach unterbrochen und es ist vorbei. Und dann bist du einfach durch, weil dann müssen die Leute schneller zum Punkt kommen und dann weißt du, okay, du hast jetzt 25 Redner, 25 mal 5 Minuten dauert trotzdem noch eine Weile, aber es ist überschaubar. Du weißt, wie lange das geht. Und es gibt ja manche, die schaffen es dann ja auch wirklich noch kürzer zu reden. Also manche, die gehen da wirklich vor, labern ihre 2-3 Minuten und fertig. Aber 5 Minuten, finde ich, da kannst du, wenn du deine Rede gut aufbereitest, schaffst du in 5 Minuten alles zu sagen, was du sagen möchtest oder was wichtig und inhaltlich relevant ist. Und damit würdest du das deutlich entzerren und genau das, was du gerade gesagt hast, Markus, dass du es irgendwie ein bisschen attraktiver machst, könntest du damit, denke ich, auf jeden Fall, es wäre ein guter Ansatz in die Richtung mal drüber nachzudenken, dass so ein eher letztendlich Debakel nicht nochmal passiert.
Wobei, ich glaube, ein Punkt ist schon auch wichtig und um das auch nochmal deutlich zu machen, an dem Punkt reden wir nicht über eine Satzungsänderung. Diese Geschäftsordnung zur Mitgliederversammlung braucht keine 2/3 Mehrheit, sondern das ist etwas, was man auf der nächsten Mitgliederversammlung beispielsweise mit einfacher Mehrheit beschließen könnte. Und diese zeitliche Begrenzung ist sicher ein Aspekt. Man kann auch noch über einen weiteren Aspekt reden, dass man sagt, man macht nur eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern, die überhaupt reden sollen, also 20 oder 25. Wenn mehr Leute reden wollen, wird gelost, wer drankommt. Das ist ja auch noch eine Überlegung, die man da haben kann. Aber also wichtig ist, glaube ich, schon, dass man diesen Punkt klar strukturiert, ja, und dass nicht irgendjemand von der Alp 20 Minuten lang seine Anekdoten erzählt, ja, und aus dieser Situation, aus dieser Genervtheit, glaube ich, einfach bei vielen Leuten, dann insgesamt die Debatte beendet wird. Das kann nicht sein und das tut, glaube ich, auch der Diskussionskultur im Verein nicht gut.
Richtig, weil das ist ja... Das ist ja genau so ein Thema. Wir reden ja, es geht ja, die ganz große Diskussion ist ja das Thema Ausgliederung, ja. Und dann hast du auf der einen Seite, sagst du, hey, wir wollen die Mitglieder, wir wollen ja eigentlich nicht, dass man uns die Rechte wegnimmt. Oder halt irgendwo die Mitsprache, ja. Und dann hast du die Mitsprachemöglichkeit und dann wird sie von den Mitgliedern eigentlich komplett unterwandert. Und das passt halt auch irgendwie gar nicht zusammen. Und ja, also ich stimme dir zu mit den 2 Reden, eben der Anfangsrede und dann auch diese wirklich komplett wirre Rede von Hück. Ja, da waren mit Sicherheit viele dabei, die gesagt haben, boah, nee, noch mal 2 Stunden so einen Scheiß gebe ich mir jetzt echt nicht. So bitter das ist, aber auf eine Seite echt verständlich und es war super, dass du es auch nochmal wieder satt, also dass du es nochmal so genau aufgeführt hast, wie da die sozusagen rechtliche oder die Vereinslage dazu ist, fand ich jetzt sehr gut. Und natürlich der zweite große Punkt von dieser Mitgliederversammlung war natürlich dann die Wahl von Dietrich. Ohne jetzt die Zahlen überprüft zu haben, ich glaube, selbst Mäuser hatte noch irgendwie 1-2% mehr. Er dürfte somit am bescheidenst gewählte neue Präsident des VfB Stuttgart sein. Und
ja, aber er ist danach 6 Stunden nach Dresden gefahren. Hallo? 6 Stunden nach Dresden, das ist doch, der hat sich mal richtig reingehangen für seinen neuen Verein. War dann völlig ausgelaugt, hat er sich in Elbflorenz, hat er sich auf der Straße präsentiert mit gereckten Daumen und hat gezeigt, wie er für sein VfB brennt. Und hat ihm mit Sicherheit die restlichen 42,8% an Zustimmung gebracht.
Unbedingt.
Ich glaube, also an dem Punkt und zu der Wahl von Wolfgang Dietrich, da gibt es jetzt so im Nachgang schon noch wirklich einige Punkte, über die wir reden sollten. Der erste Aspekt ist, natürlich hat er kein tolles Ergebnis bekommen, das weiß er selber, hat er, glaube ich, aber auch nicht gerechnet. Ich möchte mal den Blick nochmal auf die absoluten Zahlen denken. Es war ja so, dass er, also wenn man sich die Ja- und die Nein-Stimmen anschaut, dass das eine Differenz von 426 Stimmen nur waren. Das heißt, wenn auf dieser Mitgliederversammlung von gut 3000 Leuten in dem Moment, die im Saal waren, 214 Mitglieder mit ihm gestimmt hätten, dann wäre Dietrich heute nicht Präsident. Jetzt muss man sich auch nochmal kurz angucken, ja, wie kam es denn eigentlich dazu und was war dafür ausschlaggebend? Also die allgemeine Stimmung in der Schleierhalle, haben wir schon mal kurz drüber gesprochen. Man muss aber auch eindeutig sagen, dass er eine, wie ich finde, sehr, sehr gute Rede gehalten hat. Nicht in dem, was er gesagt hat. Er hat wenig gesagt, es waren viele Floskeln, Allgemeinplätze. Aber er gab sich sehr, sehr moderat. Er hat sich selber als Brückenbauer bezeichnet oder als Kapitän einer Mannschaft. Ja, da hat er ja dann auf Gentner auch mehrfach Bezug genommen. Und ich glaube schon, dass er erstens mit diesem Auftritt noch einige Unschlossene für sich überzeugen konnte. Dann muss man aber vor allem eines sehen. Eine solche Veranstaltung wie eine Mitgliederversammlung mit ungefähr 3000 Leuten in der Schleierhalle ist ein von vorn bis hinten durchorganisiertes Großevent. Man muss sich nur die Kleiderordnung anschauen. Der gesamte Aufsichtsrat, Vorstand waren identisch gekleidet. Anzug, den gab es vom Bräunibär wahrscheinlich umsonst. Weißes Hemd ohne Krawatte. Alle komplett identisch. Die Tatsache, dass der Martin Schäfer da auch kritischer geworden ist und sich eine Ultragruppierung rausgepickt hat mit dem Kommando Cannstatt und darauf rumgehackt hat, auch das ist nichts, was er sich da selber überlegt hat. Diese ganze Veranstaltung ist von der Vereinsführung von vorne bis hinten durch orchestriert. Man muss sich auch bei der Wahl von Dietrich nur anschauen, den Ablauf. Es kommt dieser Punkt allgemeine Aussprache erstmal im ersten Teil der Versammlung. Da geht es hoch her, da ist die Stimmung wirklich am Siedepunkt, da wird Spalter gerufen, da wird gebuht, da wird gepfiffen. Dann kommt die Pause, 25 Minuten, da können alle erstmal so ihre Gemüter wieder runterfahren. Dann kommt ein Talk, bei dem Holger Laser mit Jan Schindelmeiser und Hannes Wolf über den grandiosen 4-0-Sieg spricht gegen Fürth. Frenetisch gefeiert alle, Stimmung tipptopp. Nächster Punkt, jetzt wählen wir den Präsidenten. Ja, also das ist ja kein Zufall, ja, will ich sagen. Das ist kein Zufall, dass dieser Ablauf so ist. Das ist minutiös durchgeplant. Und ich glaube dann, und um den Punkt noch zu machen, ich hoffe, ich bin noch nicht über den 5 Minuten jetzt, ja, die der Martin angesprochen hat, um den Punkt zu machen, ich verstehe nicht, wenn ich tatsächlich als Fangruppierung ein bestimmtes Interesse habe. Und wenn ich sage, ich möchte nicht, dass Wolfgang Dietrich Präsident wird, dass ich mich wirklich so ins Knie schieße und so saublöd verhalte. Erstens, auf dieser Veranstaltung selber sind einige Unentschlossene mit Sicherheit abgeschreckt worden davon, wie die Stimmung war und wie sie insbesondere auch von einzelnen Fangruppierungen dort betrieben wurde. Und wenn ich dann höre, und das ist ein offizielles Statement vom Schwabensturm am Montag gewesen, dass die gesagt haben, wir haben uns nicht zu Wort gemeldet, weil wir haben ja schon im Vorhinein gesagt, ja, wie wir uns positioniert haben, kann jeder nachlesen. Sorry, jemand, der sowas sagt, hat nichts verstanden davon, wie Großveranstaltungen, wie solche Mitgliederversammlungen, Jahreshauptversammlungen von börsennotierten Gesellschaften oder was auch immer funktioniert. Natürlich ist der Auftritt, die Rede und Leute da vorne nochmal zu überzeugen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das hat Dietrich geschafft. Ja? Und Tut mir leid, da muss man wirklich ganz klar sagen, bestimmte Gruppen, die da Dietrich verhindern wollten, haben erstens mit dem Auftreten in der Halle, aber auch mit der Tatsache, dass sie schlicht offensichtlich nicht verstehen, wie so eine Veranstaltung funktioniert, es nicht geschafft, diese fehlenden 214 Mitglieder zu überzeugen, mit Nein zu stimmen. Und das war dann letztlich das Ergebnis, warum Wolfgang Dietrich jetzt 4 Jahre unser Präsident ist.
Ja, sagen wir mal, man kann es als vorsichtig und noch gut gemeint als taktisch unklug bezeichnen. Das habe ich auch nicht verstanden, weil da habe ich nochmal die Chance, nochmal was zu sagen und Leute auf meine Seite zu ziehen. Und das verstehe ich auch nicht, wieso man das nutzt, also nicht nutzt, da eben nochmal Position zu beziehen. Natürlich wissen wir jetzt nicht, wer noch in diesen 20 Rednern, wer da noch was gesagt hätte oder ob da noch der ein oder andere dabei gewesen wäre, der wirklich die flammende Rede gegen ihn gehalten hätte, wo ein paar wieder gesagt haben, ja, nee, stimmt schon, dann wählen wir ihn lieber nicht. Das wissen wir leider nicht, also das können wir jetzt leider nicht mehr sagen. Also sicher ist, dass von den Fangruppierungen da keiner dabei gewesen wäre. Das ist klar. Die Chance hätten sie nutzen können, definitiv, sehe ich auch so. Aber von den anderen weißt du halt auch nicht, ob da leider noch vielleicht jemand dabei gewesen wäre, der gesagt hätte, pass mal auf, ich muss euch da noch was erzählen und dann einfach wieder die Stimmung ein bisschen auf die andere Seite gezogen hat. Schwer zu sagen, da ist schwer zu sagen natürlich danach, aber nur zu sagen, ich rede quasi nicht mit ihm oder ich zeige mich nur durch Buchrufe auf so einer Veranstaltung, das ist wirklich nicht unbedingt taktisch klug. Das muss man leider wirklich so eingestehen. Absolut.
Ja, und vor allem gewinne ich so keine Mehrheiten. Also wenn ich wirklich ein Ziel habe, irgendetwas durchzusetzen, ja, oder in dem Fall möglicherweise auch einfach nur zu verhindern, so funktioniert es nicht. Also weil der Dietrich hat ja hinterher auch in dem Interview gesagt, ganz klar gesagt, er ist jemand, der Mehrheiten sucht. Ja, egal wo, im Vorstand, im Aufsichtsrat, bei den Mitgliedern. Und wenn er die Mehrheiten hat, dann versucht er, diese Entscheidung umzusetzen. Und das muss ich verstanden haben. Man muss auch sagen, und das ist vielleicht dann nochmal ein dritter Punkt, ja, warum diese Versammlung dann auch für Dietrich, ich sag mal, so ablief und er dann im Ergebnis auch gewählt wurde. Meines Erachtens der ganz, ganz große Gewinner dieser Mitgliederversammlung war Jan Schindelmeiser. Der hat erstens eine ganz hervorragende Rede gehalten, was seine Vorstellung des sportlichen Aufbaus ist. Und er hat es aber auch in dieser aufgeheizten Stimmung immer wieder geschafft, einfach so durch seine wirklich coole Art die Stimmung wieder runterzubringen. Da tobt der ganze Saal und buht und pfeift und er sagt einfach erstmal 10 Sekunden gar nichts, guckt nur, bis wieder ruhig ist und sagt dann einfach nur sinngemäß, Gott sei Dank darf ich jetzt was zu Fußball sagen. Ja? Alle lachen, Stimmung ist wieder eingefangen. Also er hat es mehrfach gerettet, ja, wo die Stimmung so ein bisschen am Kippen war, wo er einfach mit seiner Souveränität, ja, und seiner Ausstrahlung diesen Saal wieder eingefangen hat. Also das war wirklich sehr, sehr beeindruckend und ich glaube, die der Vereinsführung waren in dem Tag auch sehr froh, ihn da zu haben. Ne?
Ja, das war so, was ich auch schon gesagt habe, so nach dem Motto, wie ist unser Plan für heute? Wenn es brenzlig wird, Jan, mach du das.
Ja, genau.
Rette du uns wieder. Also ja, aber das hat er ja gut gemacht, auf jeden Fall. Ja, und dann gibt es natürlich, wo wir jetzt noch gerade beim Präsidenten sind, da gab es ja noch so eine eigentlich ja schon offiziell bestätigte Aussage von unserem neuen Präsidenten gegenüber einem Redner, dem Christian Prechtl, der ihn ja mit Drecksack tituliert hat, nachdem weder unser Ehrenpräsident Erwin Staudt noch der VfB das eigentlich so richtig vehement widersprochen haben, kann man, denke ich, ziemlich sicher davon ausgehen, dass der gute Mann diesen Satz so hat fallen lassen, was natürlich echt mal ein grandioser Einstieg ist und natürlich die Kritiker von Dietrich oder die eben gesehen, die Leute, die eben sagen, er ist definitiv keiner der einen, er ist einer, der eher was auseinandertreibt. Damit hat er natürlich wirklich einen guten Einstieg geliefert. In dem Fall einen negativen Einstieg mit dieser Aussage, die du halt echt nicht bringen kannst. Nicht als Präsident, nicht bei der Mitgliederversammlung. Das geht halt einfach nicht.
Also, als neu gewählter Präsident gerade auch noch dazu.
Das geht auch nicht, wenn du ein Jahr Präsident bist. Das geht auch nicht, wenn du 3 Jahre Präsident bist. Da musst du dich einfach im Griff haben. Und ja, die Fresse halten.
Das geht egal, ob der jetzt Präsident ist oder nicht, das ist ja überhaupt kein Umgang. Richtig. Also was ist denn das für ein Typ? Entschuldigung, wenn es wirklich stimmt,
Es stimmt, 100 Pro.
Okay, also ich kann nicht sagen, dass es stimmt, ich kann aber auch nicht sagen, dass es nicht stimmt, weil ich war nicht dabei und habe es nicht gehört, deswegen bin ich da vorsichtig, aber wenn du das sagst, dann glaube ich dir das und dann wird es auch so sein. Das ist einfach kein menschlicher Umgang und ein ehemaliger Pressesprecher oder ein Sprecher, besser gesagt, von einem sehr umstrittenen Bahnprojekt sollte doch seine Wortwahl ein bisschen besser wählen können. Das ist einfach unsäglich. So rede ich nicht
mit
niemandem. Ob der jetzt Christian Prechtl heißt und sehr polarisiert und im Verein bekanntlich nicht gerne gesehen und gehört wird aus Gründen, dann ist es alles dahingestellt, aber das ist einfach kein Umgangston. Ich würde so mit niemandem reden. Also der ist ein erwachsener Mensch und nicht irgendwie, wohnt nicht irgendwie im Ghetto und redet mit seinen Kumpels von wegen Alter, du Drecksack. Entschuldigung, wo sind wir denn? Das ist lächerlich. So verhalte ich mich mit niemandem. Und zwar nicht, ob ich Präsident bin, nicht, ob ich irgendwie sonst was bin. Das macht man einfach nicht. Der hatte wahrscheinlich einen Brass auf ihn, der wird ihn kennen oder geschult geworden sein. Pass auf, da ist der Prechtl, der mag dich nicht, der mag vieles nicht, was im VfB so vor sich geht. Der hat eine relativ starke Plattform, wird viel gehört, ist ja der beste Blogger zum VfB, wie wir seit Zeit online wissen.
Ja, gut.
Da gibt es einen anderen, der fängt mit V an und hört mit Pass auf. Aber das ist egal, das ist meine persönliche Meinung. Ich muss jetzt unbedingt mal loswerden. Ja, das ist egal. So rede ich mit niemandem. So rede ich nicht mit meinen Kindern. So rede ich nicht mit Freunden. So rede ich nicht mit Arbeitskollegen. So rede ich mit niemandem. Das macht man einfach nicht.
Punkt. Genau, ich meine, über Christian Prechtl kann man, welche, die mich auf Twitter verfolgen, wissen das auch. Ich hatte wirklich auch so meine Probleme mit ihm, aber seine Rede war gut, ja, und da kannst du, wenn dir dann einer gratuliert, da kannst du so nicht ankommen, das funktioniert einfach nicht, das geht nicht. Also das ist einfach ein Unding, wie gesagt, da kann man über ihn sagen, du kannst ihn gut finden, du kannst ihn schlecht finden, er polarisiert, das tut er, aber die Rede war gut, er hat vernünftige Fragen gestellt, er hat nicht irgendwas gemacht, wo du jetzt auf Basis von dieser Rede sagen müsstest, und du hast mich gerade so angenervt. Ich meine, klar, natürlich, sie waren angenervt, weil er Fragen stellt, weil sie das nicht haben wollen. Aber es geht einfach nicht. Absolutes.
Und es zeigt vor allem Dietrichs Unprofessionalität und wie leicht er angreifbar ist. Und das hätte ich von ihm ehrlich gesagt nicht erwartet, weil ich hätte von ihm mehr Cleverness erwartet in so einer Situation. Da muss er das doch einfach weglächeln, würde ich sagen. So, er darf sich von mir aus seinen Drecksack denken, er darf sich Drecksack denken über jeden über x-beliebigen, er darf sich auch ganz andere Worte denken, aber er darf sie niemals aussprechen auf einer Plattform, wo er einfach heutzutage weiß, dass es jeder mitbekommt und jeder mitbekommen kann. Und selbst wenn Prechtl das ohne irgendwelche Bestätigung von sich gibt, dann macht er das halt. Ja? Und dann wissen die Leute und die vertrauen eher ihm, zumal Dietrich eh weiß, oh, bin ich so wohlgelitten. Das war einfach schlichtweg auch dumm. Davon abgesehen, dass es kein Umgangston ist und einfach Gossenslang ist auf einem Niveau, das man nicht macht, ist es einfach wahnsinnig blöd. Also wieso lächelt er das nicht einfach weg, nimmt die Hand, grinst ihm noch blöd von mir aus ins Gesicht und denkt sich und hat in der Tasche vielleicht den Mittelfinger ausgepackt. Ja, das macht es einfach dumm.
Ja, das ist, jetzt muss ich doch mal kurz eine Lanze brechen für Wolfgang Dietrich. Ich meine, ich habe ihn nicht gewählt. Nice, ich habe das auch vorher angekündigt und auch für mich begründet, ja, warum ich das nicht tue. Und sehe dann aber letztlich ihn in der Situation, wenn nach diesen ganzen Wochen und auch dieser wirklich ja, sehr, sehr emotionalen Mitgliederversammlung, ja, mit diesen ganzen Buhrufen, dass er teilweise auch nicht sprechen konnte, weil er einfach also niedergebuht wurde, ja, und dass du dann hochemotional bist, ja, und dein Ziel für den Tag erreicht hast, dass du jetzt gewählt bist, dann gebe ich euch recht, jemand, der in der Situation es schafft, noch souverän zu bleiben, das wegzulächeln, wie du gesagt hast, Benjamin, da cool zu sein und Größe zu zeigen, das wäre wunderbar. Aber ich sage, sowas, das passiert. Das darf nicht passieren, das soll nicht passieren und das ist auch nicht gut, dass es passiert. Ich will das auch gar nicht verharmlosen. Aber ich, meiner Meinung nach ist das etwas, ja, das kann mal rausrutschen und dann ist es so. Ist nicht gut. Ich weiß es nicht, ob er das in der Zwischenzeit irgendwie repariert hat, ob er mal zum Telefonhörer gegriffen hat und da angerufen hat, da bei der betreffenden Person, ja, und gesagt hat, sorry, tut mir leid, das war jetzt irgendwie nicht meine beste Idee. Ich entschuldige mich dafür. Ich weiß es nicht, ob das passiert ist, reine Spekulation. Nur ich glaube, in dieser konkreten Situation kann ich zumindest noch es ein Stück weit nachvollziehen. Aber ein Punkt, das ist mir wirklich wichtig, das kann ich nicht mehr nachvollziehen und das ist letztlich dann auch der Grund, weshalb ich ihn nicht gewählt habe. Dann ist ja nach dieser Mitgliederversammlung eine gewisse Pause, 20 Minuten, 25, und dann kommt seine erste Pressekonferenz als Präsident. Dann setzt sich Wolfgang Dietrich ernsthaft hin und kommt zu diesem Punkt der Satzungsänderungen, die ja wirklich grandios gescheitert ist. Also wenn ich 75% Zustimmung brauche als Vereinsführung zu einer Satzungsänderung und noch nicht mal 30% bekomme, ist das eine Klatsche. Also wirklich wie ein 0-5 in Dresden. Ja? Und in der Situation dann diese Dreistigkeit zu haben und zu sagen, naja, wir haben ja den Mitgliedern zur Abstimmung gestellt, ob sie den viel kritisierten Ehrenrat abschaffen wollen, ja, und durch den Vereinsbeirat ersetzen wollen. Die Mitglieder wollten nicht, also scheint das ja doch nicht so ein großes Problem zu sein. Punkt, Ende. Wenn er wirklich auch nur eine Minute denen zugehört hat, die sehr sachlich und sehr ruhig und sehr gut begründet ihr Nein dargelegt haben zu diesen Satzungsänderungen und insbesondere den Punkt verstanden hätte, dass man nicht 5 gute Regeln und 8 wirklich beschissene Regeln im Paket abstimmen möchte. Wenn er dem nur zugehört hätte oder das verstanden hätte, hätte er sich niemals in der Pressekonferenz hingesetzt und gesagt, der Ehrenrat scheint ja doch nicht so ein großes Problem zu sein. Und wie gesagt, dieses Drecksack hin oder her ist eins. Ich finde diese Dreistigkeit, mit der er also gerade eine halbe Stunde im Amt sich hinsetzt und all den Mitgliedern, die in der Vereinsentwicklung und in dem Workshop sich wirklich engagiert haben, einfach mal so vor die Füße rotzt. Das verstehe ich nicht. Und das ist etwas, ja, da kommen letztlich dann auch, oder da bestätigen sich meine Befürchtungen und letztlich auch ein Aspekt, weshalb ich Wolfgang Dietrich nicht gewählt habe.
Ja, das ist genau, du bist jetzt eh gerade schon ins dritte Thema, eigentlich noch wichtige Thema von der Mitgliederversammlung eingestiegen. Das Thema Satzungsänderungen, die wirklich beide, sowohl die quasi sozusagen die Originale als auch die von Dirk Freiland, eingereichte Satzungsänderungen, die sind ja beide wirklich grandios gescheitert. Und das ist ja auch aus dem Grund, dass einfach, da waren mit Sicherheit ein paar Sachen drin, die okay waren. Wir hatten im letzten Brustring-Talk ja auch schon mit A bis Z drüber gesprochen. Halt dieses Ding, dass du dann über alles gesamt abstimmen musst und damit sehr, sehr viele Verschlechterungen in Kauf nehmen musst, das funktioniert halt nicht. Das haben die Mitglieder sehr, sehr deutlich gezeigt. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, wie es da weitergeht, weil es waren ja einfach schon ein paar Sachen dabei, die stark auf Richtung Ausgliederung gezielt haben. Die sind ja alle nicht durchgekommen. Da bin ich einfach gespannt, wie es jetzt hier weitergeht, was sie nochmal versuchen werden, weil sie haben jetzt eigentlich das Thema Online-Abstimmung haben sie jetzt ja schon das zweite Mal versucht durchzubringen. Das hat das zweite Mal nicht funktioniert. Ob sie es dann einfach nochmal ein drittes Mal probieren, solange bis es vielleicht mal irgendwann funktioniert. Ich finde, das sind jetzt wirklich sehr viele interessante Punkte noch so mit dazugekommen. Generell, ich wollte noch gerade noch sagen, wir werden in den Shownotes auch wieder, ihr müsst natürlich dann nicht durchlesen, die Rede von Christian Prechtl verlinken. Und da ist auch zu dem Thema Freiland, wie der nämlich irgendwo doch wieder auch mit dem VfB verbandelt ist, sind da auch ein paar Sätze drin, die ich ganz, ganz eben interessant fand, weil so ganz, dass einfach irgendein Mitglied Satzungsänderungen schreibt, da müsste ja eigentlich so bei den meisten Mitgliedern müssten auch alle sämtliche Alarmglocken angehen, weil das ist so ziemlich unwahrscheinlich. Also ich traue mir viel in meinem Leben zu, aber nicht, dass ich irgendwelche Satzungsänderungen für den VfB schreibe.
Dafür gibt es ja Anwälte, Martin.
Genau, und da wären wir beim Thema, also da könnt ihr da noch ein bisschen was reinlesen, weil da ist auch einiges natürlich wieder verbandelt gewesen. Das heißt so so hier irgendwie ein tolles Mitglied, das irgendwie tolle Sachen für den VfB wollte, so einfach war es dann halt auch nicht.
Was mich generell bei der Satzung, bei der Abstimmung gewundert hat, dass einfach nach der Wahl vom Dietrich so viele gegangen sind und da nicht mehr bei der Abstimmung dabei waren. Es hat jetzt ja dann nicht mehr so lange bis dahin gedauert. Und das war ja eigentlich mit die Hauptabstimmung neben Dietrich bei der Mitgliederversammlung und eben auch die Mitglieder betroffen hat, weil es eben auch Teile ihrer Rechte eingeschränkt hatten und das den kompletten Verein betrifft, wie der die nächsten Jahre oder generell in Zukunft geführt werden wird.
Das war absolut erstaunlich, weil das fand ich auch. Letztendlich kannst du, man kann ganz übertrieben sagen, 4 Jahre Dietrich überlebst du irgendwie. Die letzten Präsidenten sind eher nur 2 Jahre geblieben, vielleicht ist er auch nur 2 Jahre da, aber die Satzungsänderungen, die hättest du nicht wieder so einfach rückgängig bekommen. Und so gesehen war ich dann echt froh, dass die echt deutlich abgeschmettert worden sind. Also das fand ich dann noch sehr beruhigend.
Klar, wie gesagt, also dass viele gegangen sind, hängt schon auch damit zusammen. Und das haben mir mehrere Leute auch persönlich gesagt, die dann gesagt haben, sie wollten halt dann abends auch einfach noch nach Hause. Ja, du willst ja dann vielleicht auch mal mit deiner Familie noch irgendwie an einem Sonntagabend zu Abend essen. Oder so, da sind wir jetzt wieder am Thema Mitgliederversammlung attraktiv machen. Und es muss möglich sein, dass du diese Mitgliederversammlung in 5 Stunden durchbekommst. Das ist, finde ich, das absolute Maximum, was du den Leuten zumuten kannst. Da 5, lass es 6 Stunden sein, aber irgendwo muss ein Ende absehbar sein. Das bedeutet wiederum, dass eben zu diesem Aspekt allgemeine Aussprache und wie man insgesamt diese Mitgliederversammlung attraktiver machen kann und muss, ich ja nochmal nachdenken muss in den nächsten Monaten. Was mir völlig unter den Tisch gefallen ist, sowohl in der Nachberichterstattung als auch hier bis jetzt, ist, dass es ja zwischen der Wahl von Dietrich und der Abstimmung über die Satzungsänderung noch einen wirklich wichtigen Punkt gab, nämlich die Neuwahlen bzw. Nachwahlen zum Aufsichtsrat. Da ist es ja so, dass das notwendig wurde, weil unser Aufsichtsrat satzungsgemäß 5 bis 8 Mitglieder haben soll. Der hatte jetzt bis letzten Sonntag nur 3 Mitglieder, das heißt, der Aufsichtsrat war beschlussfähig, also zumindest wenn alle 3 da waren, ja, dann konnte abgestimmt werden. Und was man jetzt ja gemacht hat am Sonntag, ist einfach wieder auf das satzungsmäßige Minimum, nämlich 5 Personen, den Aufsichtsrat aufgestockt. Es ist Hermann Ohlicher gewählt worden, das freut mich persönlich. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass er einen ganz, ganz maßgeblichen Anteil auch daran hatte mit seinem Tor in Bremen, dass ich VfB-Fan wurde. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, er war lange Vorsitzender jetzt des Ehrenrates. Das heißt, er kommt schon ein Stück weit auch aus diesem Inner Circle, aus dieser Riege, die letztlich in den letzten Jahren den Verein geführt haben. Was ich nicht verstehe, also wofür mir wirklich jedes Verständnis fehlt, ist, dass dann ohne jegliche Aussprache und Diskussion mit über 70% der Franz Rainer in den Aufsichtsrat gewählt wird, zweiter Vertreter vom Daimler. Das ist mir völlig unbegreiflich, wenn man über Themen redet, wie mögliche Ausgliederung, ja, und wer eigentlich wie welche Rolle spielt, ist doch klar, dass der Aufsichtsrat und auch der Daimler da eine ganz klare Politik verfolgt, diese Ausgliederung voranzutreiben und letztlich sich dann ja auch zu beteiligen am VfB. Warum auf dieser Mitgliederversammlung das dann einfach so durchgewunken wird, ohne dass auch nur 30 Sekunden darüber gesprochen wird, wozu wir eigentlich noch einen zweiten Daimler-Vertreter im Aufsichtsrat brauchen, ist mir völlig unbegreiflich. Ganz ehrlich, also ich saß kopfschüttelnd in der Versammlung, ja, und hab auch mit mehreren Leuten dazu gesprochen. Ist mir völlig unklar, wie sowas eigentlich passieren kann und warum da auch letztlich von letztlich organisierten Fans da im Vorhinein überhaupt nichts kam. Mhm.
Ja, also würde ich auch so zustimmen. Also es wurde auf Twitter gab es die Diskussion schon, leider nur auf Twitter dann, warum da eben ein zweiter von Daimler hier dementsprechend mit drin steckt oder drin stecken muss. Sagt natürlich Daimler, ja, im Moment ist ja die Mercedes-Benz-Bank, die hat ja mit Mercedes überhaupt nichts zu tun. Und du denkst so, ja, genau, natürlich. Das ist ja offensichtlich, allein schon den Namen offensichtlich. Natürlich sind es getrennte Firmen, ganz klar, aber dass die beide also ein ähnliches Ziel haben, das steht ja außer Frage. Aber ja, das finde ich auch ehrlich gesagt nicht optimal, dass wir da jetzt zwei von Mercedes drin sitzen haben. Muss nicht sein. Aber und, leider also, zu spät.
Richtig, und vor allem auch, aber das ist ein grundsätzliches Thema, warum eigentlich es zwangsläufig so sein muss, dass so gute Sponsoren auch im Aufsichtsrat vertreten sind. Also gerade im Aufsichtsrat, wo wir sagen, wir wollen Leute aus der Wirtschaft, damit die ihr Netzwerk und ihre Kontakte zu anderen Unternehmen aktivieren, für den VfB neue Sponsoren ranbringen. So, und wenn ich dann Vertreter habe von Sponsoren, die möglicherweise halt da auch mal ihre eigenen Interessen vor allem sehen und die ihres Unternehmens und jetzt nicht so sehr die Vereinsinteressen, finde ich es grundsätzlich schon schwierig, so viele Sponsorenvertreter dann im Aufsichtsrat zu haben, ja, und gerade eben keine sportliche Kompetenz, die ja jetzt erst durch Hermann Ohlicher wieder also ein bisschen zumindest aufgebaut wurde. Und ja, es bleibt ja auch trotzdem so, es gibt vier Vertreter von Unternehmen und Hermann Ohlicher, die jetzt im Aufsichtsrat sind. Und ob die sich tatsächlich, diese vier Unternehmensvertreter, da so stark auch beispielsweise dafür einsetzen, dass andere Unternehmen einsteigen. Also Stichwort Porsche, ja, die ja ins Nachwuchsleistungszentrum und in die Jugendarbeit vielleicht investieren wollen. Also je nachdem, das ist ja alles so ein bisschen vage geblieben, da was der Herr Hück angekündigt hat. Ob das jetzt von den beiden Daimler-Vertretern da forciert wird oder gut geheißen wird, ich mache da mal ein Fragezeichen dran. Ja.
Ich glaube, das ist ein Thema für eine komplette neue Episode irgendwann mal. Oder generell die kompletten Themen, da können wir ja in Zukunft nochmal drüber reden. Wenn ihr jetzt nicht mehr was ganz Wichtiges für die zur Mitgliederversammlung habt, würde ich dann mal weitermachen.
Mach du.
Darf ich?
Ja, mein Wein ist leer, ich brauche Nachschub.
Du Armer.
Ja, auf jeden Fall.
Natürlich ist nur der VfB dran schuld.
Sowieso.
Okay, dann komme ich jetzt zum Brustring-Talk-Fragebogen, wo Markus, du uns ein paar Fragen beantworten darfst. Und zwar die erste Frage, was war dein Highlight-Spiel, entweder live oder im TV?
Also mein absolutes Highlight-Spiel ist jetzt schon einige Jahre her, aber das war das Heimspiel gegen Manchester, ganz klar. Das war so eine fantastische Stimmung, ja, und wir haben zu Hause wirklich einen der ganz, ganz großen Clubs der Welt absolut verdient geschlagen und sind dann auch noch mit Kumpels zum Rückspiel gefahren, waren da in Manchester und es ging letztlich nur noch um den Gruppensieg. Es war klar, ManU und der VfB sind beide in der nächsten Runde. Es war schon eine sehr, sehr coole Zeit damals, 2003. Und das Heimspiel gegen Manchester ist sicher das Highlight-Spiel überhaupt, bei dem ich dabei war.
Es ging nur noch um Gruppensieg in der Champions League. Da sind wir jetzt ja
entfernt. So ist es, so ist es, ja.
Wer jetzt nicht weint, dem kann ich auch nicht helfen.
Wer ist oder war dein VfB-Held?
Ach, es gab viele Helden, die den Brustring getragen haben. Für mich ein ganz großer, und umso bitterer ist es zu sehen, wo er heute steckt, war eigentlich immer Eike Immel. Ja. Es war ein ganz toller Torhüter und ich habe selber auch Rohr gespielt. Und Eike Immel war schon echt immer ein Vorbild.
Welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gern nochmal beim VfB sehen?
Aber das ist eine ganz schwierige Frage. Also zunächst mal um einen Punkt, der in der letzten Zeit ja immer mal wieder diskutiert wurde. Ich bin absolut dagegen, Kevin Kurani nochmal zu verpflichten. Wen ich nochmal sehen wollen würde, eigentlich fällt mir nur Sami Khedira ein. Ja, es ist der Einzige, bei dem ich mir das irgendwie vorstellen könnte. Ich bin bei so Rückholaktionen nach diesem missglückten und sauteuren Versuch mit Alex Klepp da einfach sehr, sehr skeptisch und sehr vorsichtig. Aber Sami Khedira, also für Sami würde ich mitsammeln.
Allerletzte, der VfB im Jahr 2025.
Der VfB im Jahr 2025 ist, glaube ich, immer noch der gleiche Verein, die gleiche On-Off-Mannschaft, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Hoffentlich dann wieder in der Bundesliga vorne mit dabei. Ob wir bis dahin immer noch ein Verein sind, würde ich tatsächlich bezweifeln. Ich glaube tatsächlich, dass in den nächsten Jahren das schon dahin die Geschichte sich weiterdrehen wird und in einer Form, wie auch immer, externe Investoren mit dazukommen. Ob bis dahin die 50-plus-1-Regel noch Bestand hat, weiß auch keiner. Also das ist noch sehr weit hin. Jetzt schauen wir erstmal, dass man gegen 60 gewinnt.
Vielen Dank an dich, Markus. Es war eine sehr interessante Runde. Auch interessante Anblicke von jemandem, der vor allem vor Ort war. Ja, danke und folgt dem Markus in dem Fall auf Twitter. Woanders mag er nicht sein. Schade. Aber folgt ihm einfach unter @das_mietmaul. Wir werden noch ein paar Shownotes wahrscheinlich unter brustring.de bei der Episode 13 verlinken. Martin hat ja schon angekündigt, dass wir auch die komplette Rede von Christian Brechtel nochmal verlinken. Ihr könnt sie euch durchlesen, wisst ihr nicht, wie ihr wollt, aber könnt euch nochmal genau informieren. Wo wir zu finden sind, wisst ihr wahrscheinlich inzwischen schon. Ansonsten sagen wir es euch gerne nochmal auf Twitter unter @brustringtalk. Bei Facebook sind wir auch. Ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, es ist einfach Brustringtalk.
Richtig.
Mich, wenn ich...
Genau.
Richtig.
Super. Und ansonsten brustringtalk.de. Bei iTunes findet ihr euch uns auch. Gebt uns immer gerne Feedback, da freuen wir uns, da können wir uns verbessern. Das ist das Wichtigste für uns. Ansonsten werden wir natürlich durch Feedback natürlich auch rutschen wir weiter nach oben, finden vielleicht mehr Zuhörer, erzählt den Leuten, dass es da Podcasts gibt. Es gibt ja nicht nur uns, es gibt auch andere VfB-Podcasts. Informiert ihr einfach, Podcast ist eine coole Sache, Sportpodcast so und so. Ja, teilt, empfehlt, bewertet und dann sind wir alle glücklich. Das war's,
würde ich sagen. Dann gewinnt der VfB auch irgendwann wieder.
So ist es.
Genau, das ist so wie mit der Portion abends und mittags aufessen. Wenn ihr nicht bewertet und Feedback gebt, dann
verliert der VfB. Schlecht,
dann der VfB verliert. Also überlegt euch gut, nein, Spaß beiseite. Wir freuen uns einfach drüber. Und, ja.
Genau. Gut. Wir sprechen uns in 2 Wochen oder so wieder mit 2-7 gegen 60 und KSC.
Ganz hervorragend. Prima. Vielen Dank.
Alles klar. Bis dahin.
Okay.
Gute Zeit euch.
Ciao. Ciao.